Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ganz herzlich begrüße ich Sie heute Morgen zu diesem Gottesdienst am 1. Mai. Eigentlich hätte Pfarrer Stolz diesen Gottesdienst gehalten, aber da er krank ist, bin ich jetzt eingesprungen. Das hat sich vor 2 Wochen so ergeben und jetzt freue ich mich, dass ich mal wieder hier in Schopfloch bin, nach den vielen Konfirmationen, dass ich auch noch weiß, wie es hier aussieht. Rogate heißt der Sonntag heute auf Deutsch, der lateinische Name betet. Dazu passt der Wochenspruch aus Psalm 66, Vers 20. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir windet. Gott wendet seine Güte nicht ab. Unser Gebet schiebt er nicht einfach beiseite. Was für eine Verheißung heute Morgen. Ich wünsche uns, dass wir davon was erleben und spüren, dass Gott da ist und unser Beten ernst nimmt. Der Psalm 121, das ist ein Psalm, in dem wir unsere kleine und große Welt in Gottes Hand legen. Wir beten ihn gemeinsam unter der Nummer 749. Wie wir es gewohnt sind im Wechsel. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht.
Der Herr behütet dich, der Herr ist
sein Schatten
über deiner rechten Hand.
Dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Herr unser Gott, lieber Vater im Himmel, in deiner Gegenwart stehen wir nun. Wir sind gekommen, weil wir von diesem Wort leben, das nur du uns sagen kannst. Sprich du heute Morgen dieses Wort in unser Leben hinein. Lass es uns hören als Weisung für den rechten Weg und als Antwort auf die Fragen, die wir mitbringen. Lass dieses Wort so etwas sein wie ein Trost für unser Leben oder wie die Hilfe, wenn wir Angst haben und nicht wissen, was werden soll. Herr Jesus Christus, rede du nun und lass uns hören. In der Stille legen wir dir unser Leben in die Hände. Wir beten miteinander und füreinander. Wenn ich dich anrufe, Herr, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Wir hören die Schriftlesung.
Die Schriftlesung steht in 2. Timotheus 1, die Verse 1 bis 6a. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass sie dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Wir singen das Lied 182, die Verse 1 bis 4. Suche zuerst Gottes Reich in dieser Welt.
War ein bisschen schwierig, sich zurechtzufinden, so ging es mir auch, aber wir haben uns zusammen durchgewurstelt. Da ich so eingesprungen bin, nehme ich heute einen anderen Predigtext als der, der dran wäre für diesen Sonntag, der auch im Gesangbuch steht. Ich möchte nochmal zurückblicken auf das Winterhalbjahr, wo wir die Bibelstunden hatten zum Galaterbrief. Und ich möchte den Beginn des Galaterbriefs uns nochmal lesen, wie der Apostel Paulus schreibt in Galater 1, in Versen 1 bis 10. Paulus, ein Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten, und alle Brüder, die bei mir sind, an die Gemeinden in Galatien. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters. Dem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium, obwohl es doch kein anderes Evangelium gibt. Nur dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist als das, was wir euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe, oder suche ich Menschen gefällig zu sein? Wenn ich noch Menschen gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Herr, segne dein Wort an uns. Amen. Paulus, geht's um alles hier. Um alles, was ihm in seiner Missionsarbeit wichtig ist, geht es ihm hier, um das Evangelium. Und dieses Evangelium steht für ihn auf dem Spiel hier in Galatien. Galatien, das liegt in der heutigen Türkei. Es geht ihm darum, ob das Evangelium bei diesen Christen in Galatien überhaupt noch Evangelium ist. Das griechische Wort Evangelium, das heißt ja ins Deutsche übersetzt gute Nachricht. Also, Paulus, geht es um alles, ob Evangelium noch gute Nachricht ist für unser Leben. Wenn Evangelium heißt, tu das und jenes, und sonst bist du bei Gott verloren, dann ist alles verloren. Dann ist alles umsonst, was Paulus immer gepredigt hat. Und diese Angst hat er wohl hier um die Christen in Galatien, dass alles vergeblich war, das Evangelium nicht mehr gute Nachricht ist, sondern die Nachricht, du musst das tun und das und das. Und weil Paulus solche Angst um diese Menschen hat, darum schreibt er diesen Brief. Und schon allein wie er schreibt, zeigt, wie sehr er mit ganzem Herzen hier dabei ist. Das ist bei uns ja auch so, wenn wir uns aufregen über was, dann merkt man uns das meistens an. Zumindest die Menschen, die uns gut kennen, die merken das. Wenn man einen roten Kopf vielleicht kriegt oder die Stimme brüchig wird oder die Hände zittern, wenn man was sagt, da merkt man, wie man sich aufregt. Und beim Paulus hier, da merkt man daran, wie er den Brief schreibt, wie sehr er sich innerlich aufregt und sich Sorgen macht. Normalerweise war es in der Antike zur Zeit des Paulus ganz klar, wie man einen Brief geschrieben hat. Da wird der Absender genannt, der Empfänger, also Paulus, an die Christen in Galatien, Gnade mit euch und Friede. Und dann gab es erstmal ein Vorwort, wo man so geschrieben hat, dass man hofft, dass es dem gut geht. Da schreibt man von den guten Beziehungen und dann erst kommt es, was man wirklich will. Bei Paulus hier ist es ganz anders. Vielleicht haben Sie es gemerkt, es war ein langer Text. Da schreibt der Paulus an die Christen in Galatien, Gnade und Friede mit euch. Und dann kommt als erstes, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst vom Evangelium. Sozusagen, als ob der Paulus mit der Tür ins Haus fällt und gleich sagt, was er will. Das hat man eigentlich damals nicht gemacht im Brief. Da merkt man, wie sehr ihn das ärgert und wie sehr ihn das Sorgen macht, wie es da in Galatien zugeht. Das Erste, was er schreibt, ist, mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat, in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium. Damit ist alles gesagt, was der Paulus im ganzen Galaterbrief sagen will. Und zwar ganz direkt, mich wundert's, oder auf Deutsch gesagt, ich kann's nicht fassen, dass ihr euch abwenden lasst von dem, was ich euch gepredigt habe, an Evangelium. Was ist es denn, was den Paulus hier so aufregt? Dass das Evangelium keine gute Nachricht mehr ist in Galatien, sondern etwas, was Bedingungen auflistet. So war es damals. Wenn du das tust und das tust, dann gehörst du zu Gott. Bei Paulus könnte man Evangelium auf drei Worte fassen, bringen. Jesus und Gnade und Glaube. Das ist Evangelium. So sagt das hier. Jesus hat sich für unsere Sünden dahingegeben, dass er uns errette. Also Paulus sagt, wir können uns den Himmel, die Rettung bei Gott nicht verdienen, sondern nur schenken lassen. Es kommt schlicht und einfach darauf an, Jesus zu vertrauen. Was war eigentlich damals los bei diesen Galatern in der heutigen Türkei, dass Paulus so einen geharnischten Brief schreibt? Seine Gegner damals, das waren Christen. Christen, die an Jesus glaubten, aber eigentlich Juden waren. Und diese Christen, die versuchten, das Gesetz, das Gott im Alten Testament gegeben hat, hundertprozentig zu erfüllen. Die haben gesagt, wir glauben an Jesus, aber wir erfüllen dieses Gesetz hundertprozentig. Wir essen kein Schweinefleisch, wir lassen uns beschneiden, wir halten jedes einzelne Gesetz. Für uns heute scheint es ja weit weg zu sein. Beschneiden lässt sich keiner und Schweinefleisch, das lässt man höchstens aus medizinischen Gründen weg oder weil es einem nicht schmeckt. Da könnte man ja denken, das, was der Paulus damals so aufregt, was hat es für uns heute eigentlich noch zu tun? Vielleicht könnte man das Anliegen der Gegner auch anders auf den Punkt bringen. Der Gegner des Paulus, die gesagt haben, hundertprozentig wollen wir nach Gottes Willen leben. Wir setzen alles dran, Gott zu gefallen. Schlecht ist es ja nicht, oder? Das hat der Paulus auch gemacht. Und wenn man den Galaterbrief ganz liest, dann schreibt er immer wieder davon, dass der Glaube und das Leben zusammenpassen muss. Was sagen denn diese Gegner des Paulus, dass er sich so aufregt? Vielleicht könnte man es so sagen, die haben es wohl sich so vorgestellt. Bei der Bekehrung, wenn wir an Gott glauben, vergibt Gott uns alles, was war. Aber nun kommt es darauf an, jetzt anders zu leben. Also alles, was war, vergibt Gott, er schenkt einen Neuanfang im Leben und jetzt müssen wir versuchen, dieses Gesetz von Gott hundertprozentig zu erfüllen. Und hier ist für Paulus das Evangelium in Gefahr, deshalb sagt er, mich wundert's, ich kann es nicht fassen, ich habe es euch doch anders gesagt. Es ist wohl die Frage der Gewissheit, um die es ihm geht. Was bringt mich eigentlich in den Himmel? das, was ich tue? Diese Gegner des Paulus in Galatien, die da alles durcheinander bringen, die sagen, Gott schenkt Vergebung in der Vergangenheit und in deiner Zukunft musst du selber sehen, was du draus machst. Du musst dich bewähren. Ich habe vor kurzem das Gespräch zweier Männer mitbekommen, die gesprochen haben und dann haben sie sich verabschiedet und so wie man es im Schwäbischen sagt, hat der eine zum anderen dann gesagt, jetzt bleib anständig. Ich glaube, das ist es, was diese Gegner des Paulus gedacht haben. Jesus vergibt mir, was war, und jetzt muss ich versuchen, anständig zu bleiben. Und da merken wir vielleicht, wie das von damals mit uns zu tun hat. Es mag sein, dass wir als Christen manchmal auch das so tun wollen, dass man anständig bleibt. Im Bild der Schule gesprochen, könnte man sich vielleicht so vorstellen, wie die Gegner sich damals gedacht haben. Vielleicht kennen Sie das noch von der Schule, dass man manche Aufgaben hatte und man muss schreiben und einen Aufsatz oder was auch immer. Und dann korrigiert der Lehrer das Heft und nachher, wenn man es zurückbekommt, ist die Hälfte rot und dann steht Fehler dran oder was durchgestrichen. Und diese Gegner des Paulus stellen sich vielleicht so vor, als ob Jesus dieses verkritzelte Heft unseres Lebens nimmt, wo wir so viel falsch gemacht haben, und er gibt uns ein neues. Und dann wird gesagt, aber jetzt bist du anständig und jetzt strengst du dich an, so wie es der Lehrer in der Schule auch sagt. Also jetzt gilt's. Und dann müssen wir diese leeren Seiten dieses Heftes füllen im Leben sozusagen und am Ende, wenn wir vor Gott stehen, blättert Gott dieses Lebensheft durch und er schaut, ob wir anständig waren. Das war das, was die Gegner des Paulus als Evangelium verstanden haben. Du bekommst ein neues Lebensheft und jetzt sieh zu, was du draus machst. Gerecht vor Gott, gerettet ist also der, der glaubt und anständig lebt. Und da kocht's im Paulus. Und da regt er sich so auf, dass er alle Konventionen des Briefschreibens über Bord wirft und mit der Tür ins Haus fällt und sagt, mich wundert's, ich kann's nicht fassen. Wenn Paulus von der Rettung spricht, dann meint er was anderes. Für Paulus heißt Evangelium, Jesus rettet dich und nur Jesus. Also nicht, Jesus macht den Anfang und dann sieh zu, dass du anständig lebst, denn wer kann denn anständig leben im Sinn Gottes? Wer kann denn das, dass er sein Lebensheft mit schönen Buchstaben füllt? Ist nicht so, dass jeder beim Rückblick aufs Leben sagen muss, und da habe ich versagt und das tut mir leid und das war nicht in Ordnung. Für Paulus gilt, Jesus allein rettet, sein Kreuz. So sagt er es hier am Anfang, Jesus hat sich dahingegeben für unsere Sünden, er ist gestorben. Das Kreuz von Jesus, das steht dafür, dass Gott allein rettet. Ich denke jetzt an die Ruhrtriennale 2015. Die Ruhrtriennale ist eine Kunstausstellung im Ruhrgebiet. Und da gab es letztes Jahr 2015 große Aufregung. In den Bahnhöfen, in diesen Städten des Ruhrgebiets, gab es Fußabstreifer. Und auf diesen Fußmatten war das Gesicht des gekreuzigten Jesus zu sehen. Also ein Gesicht mit einer Dornenkrone. Das sollte damals wohl auf die Arbeitslosigkeit hinweisen, aber es gab Aufregung und Beschwerden, weil da Menschen religiöse Gefühle verletzt sahen. Dass Jesus auf dem Boden liegt, so als Fußabstreifer derer, die da durch den Bahnhof schlendern. Das mag man jetzt sehen, wie man will, religiöse Gefühle hin oder her. Für mich sind diese Fußmatten, als ich es mitbekommen habe, ein Bild geworden für das, was Paulus hier meint. Jesus hat sich dahingegeben. Jesus ist der Fußabstreifer der Welt geworden. Nicht nur, weil am Kreuz ihn alle verspotteten und misshandelten, sondern weil er den Dreck unseres Lebens trägt. Das, was im Bild gesprochen an unseren Füßen hängen bleibt, wenn wir durch die Welt gehen, die Spur der Schuld und des Versagens, die wird abgestreift auf diesen Gekreuzigten. Jede, und ich sag's persönlich, jede einzelne Sünde meines Lebens hängt dann an ihm, an diesem Fußabstreifer der Welt. Jede einzelne Gemeinheit und jede einzelne Verletzung, jedes Misstrauen gegen Gott, jedes, was zwischen mir und Menschen und zwischen mir und Gott steht, alles hängt an Jesus. Der Dreck unseres Lebens bleibt an ihm hängen. Das meint das Kreuz. Was für ein Bild, der Gekreuzigte als Fußabstreifer. Alles, was wir an Spuren hinterlassen haben, hängt an ihm. So rettet Jesus, dass er den Schmutz der Welt trägt und dafür mit seinem Leben einsteht. Und für Paulus war das völlig klar. Jesus rettet, indem er mir bei meiner Bekehrung, wenn ich zum Glauben komme, Vergebung zuspricht. Und er trägt mich durch. Jeden Tag meines Lebens ist er der Fußabstreifer. Stellen wir uns vor, wie das vielleicht mal sein wird am Ende der Welt, an diesem Tag, wenn wir vor Gott stehen. Natürlich kann sich's keiner vorstellen, aber die Bibel spricht davon, dass Gott über unser Leben richten wird. Ich kann mir es nicht vorstellen, wie es sein wird, Milliarden von Menschen vor Gott, aber ich stelle mir es ganz kindlich vor, wenn dann unser Name aufgerufen wird. Und wir stehen vor diesem Gott und wir sehen das Heft unseres Lebens, was vielleicht alles nicht perfekt war. Und dann sagt Gott zu uns, und du bist gerechtfertigt. Du bist mir recht, es ist alles gut. Und wir können es nicht glauben, weil wir unser Leben sehen, das so wenig zu diesem heiligen Gott passt. Und dann merken wir, dass Jesus bei uns steht. Und sein Leben schließt all das ein, was unvollkommen ist bei mir. Er hat den Schmutz getragen und wir sind frei. Das ist es, was Paulus sagt. Und er wendet sich bei seinen Gegnern gegen alles, Jesus Christus und das, was ich aus meinem Leben mache. Jesus und die Beschneidung, Jesus und das Gesetz, Jesus und mein Anständigsein. Vielleicht könnten wir es anders sagen, Jesus und das, wo ich mein, vor Gott was leisten zu müssen. Die Gegner des Paulus haben es ganz fromm gesagt, Jesus und das, wo ich mich anstrenge. Und Paulus sagt, das ist alles nichts, denn gefährlich wird's, wenn ich meine, aus eigener Kraft etwas für Gott tun zu können. Ein Freund von mir hat vor einiger Zeit gesagt, wie war das, als wir zum Glauben gekommen sind? Da hat man erst gedacht, es verändert sich alles. Und dann merkt man, dass man doch der Alte bleibt. Und dann kommt manchmal die Verzweiflung, weil man denkt, was habe ich aus dem Leben gemacht? Und man fühlt diesen geistlichen Herzschlag und merkt, wie wenig man zu Gott passt. Und Paulus sagt, es kommt nicht auf dich an, auf deinen geistlichen Herzschlag, auf deinen Puls, sondern es kommt darauf an, dass Gottes Herz für dich schlägt. Es kommt darauf an, dass Jesus der Fußabstreifer unseres Lebens ist. Wir müssen nicht immer ängstlich fragen, tue ich auch genug? Bin ich anständig genug? Wir müssen nur auf Jesus schauen und ihm vertrauen. Für Paulus heißt Evangelium Jesus und Gnade und Glaube. Und Gnade heißt, ich bekomme etwas, was ich nicht verdient habe. Nicht, was ich mir selber erarbeite durch mein Anständigsein. Und Glaube heißt auch nicht, dass ich mich aus eigener Kraft bewähren muss, sondern dass ich einfach leere Hände hinstrecke und Jesus vertraue. Ich habe den Verdacht, dass wir Glauben manchmal so verstehen, wie Kinder Fahrrad fahren lernen. Wenn ich an meine Kinder denke, der Jonathan und der Samuel und die Johanna, die jetzt gerade Fahrrad fahren lernt, dann ist es ja so, dass man als Eltern die Kinder hält, vielleicht wissen sie selber von den Kindern oder Enkeln oder von anderen, man hält sie meistens, wenn sie keine Stützräder haben und irgendwann versucht man loszulassen und die wackeln dann so vor sich hin und irgendwann haben sie das Gleichgewicht. Man hilft, damit sie es dann selber können. Und ich habe den Verdacht, dass wir im Glauben manchmal ähnlich denken. Gott hilft uns, dass wir es irgendwann selber können und selber anständig leben. Und dann ist der Glaube irgendwann davon geprägt, dass ich durch mein Leben wackel und denke, ich muss alles selber tun. Glaube ist wohl was anderes. Und in den letzten Tagen, wo es leider wieder Schnee gab, zumindest bei uns in Oberiflingen war es morgens immer ums Pfarrhaus rum weiß, in diesen Tagen habe ich gedacht, eigentlich ist es im Glauben ganz anders, nämlich wie beim Schlittenfahren. Zum Glück gab es nicht so viel Schnee, dass man Schlitten fahren konnte, aber im Winter bin ich mit meinen Kindern Schlitten gefahren, die Jungs fahren selber, aber mit der Johanna fahre ich. Und beim Schlittenfahren ist es doch so, da sitzt das Kind vor einem, aber ich lenk. Und da kommt es schon drauf an, dass die Johanna nicht hin und her wackelt und dass sie ihre Füße nicht unter den Schlitten bekommt. Aber wir fahren zu zweit und lenken tue ich. Und ich denke, im Glauben ist es ganz ähnlich. Unser Gott ist es, der lenkt. Aber wir fahren mit. Da kommt es schon auf uns drauf an, dass wir nicht unsere Beine dazwischen bekommen und dass wir nicht im Bild gesprochen hin und her wackeln. Und da mag sogar sein, dass der Schlitten mal umkippt. Solange Gott Jesus mitfährt und er den Schlitten lenkt. Paulus setzt diesem Christus und ich selber das entgegen, Jesus allein. Glaube ist also nicht für Paulus ein Werk, das ich tun muss für Gott, sondern etwas, was Gott auch durch uns tut. Glaube ist die Art und Weise, wie ich mir das dann von Gott schenken lasse. Und vielleicht ahnen wir jetzt, warum Paulus so kämpferisch wird in diesem Brief und warum er so mit der Tür ins Haus fällt, weil er sagt, da geht's um alles, ob Evangelium gute Nachricht ist, nämlich du bist gerettet und Gott geht mit dir durchs Leben, sozusagen wie beim Schlittenfahren, oder ob Evangelium heißt und jetzt streng dich halt an. Ich habe das Gefühl, das, was damals geschrieben wurde für diese Galater, das kann irgendwie auch uns ins Herz treffen. Zumindest bei mir merke ich, wie es was anrührt. Amen. Herr unser Gott, wir sind oft davon geprägt, dass es darauf ankommt, was wir tun, was wir auch tun vielleicht im Glauben. Hilf, dass wir befreit leben können, dass wir wissen, du rettest uns und du bringst uns durch und lass uns dann fröhlich und gelassen leben. Amen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Wir singen ein altes Lied, das eigentlich das in Worte fasst, was der Paulus sagt. Das Lied stammt von Paul Gerhardt, glaube ich, 346. Wir beten. Ich bitte Sie, dass Sie sich erheben. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass Evangelium eine gute Nachricht für unser Leben ist. Du weißt, wo uns vielleicht diese Worte des Paulus anrühren, weil wir es selber schon anders gehört haben, weil wir selber den Glauben manchmal als Druck empfunden haben, als das, was man tun muss. Lass es uns erleben, dass du etwas durch uns tust. Schenke uns diese herrliche Freiheit der Kinder Gottes, dass wir wissen, es ist eine gute Nachricht für unser Leben, dass du für uns gestorben und auferstanden bist. Herr, unser Gott, unsere Welt braucht diese Nachricht. Menschen sind gefangen im Kummer und Not und in der Schuld. Menschen sind gefangen in der Not ihrer Länder, wenn Krieg herrscht und Gewalt. Herr, wir bitten dich besonders jetzt für Syrien, wo die Gefahr besteht, dass die Gewalt wieder aufflammt. Wir bitten dich für all diese anderen Länder im Nahen Osten. Wir bitten dich für Afrika, für Afghanistan. Herr, wir bitten dich für all diese Länder, wo wir vielleicht gar nicht wissen, dass Krieg und Gewalt an der Tagesordnung sind. Herr, wir können dir nur danken, dass wir bisher in unserem Land im Frieden leben. Und wir bitten dich, dass wir dies schätzen und dass wir unseren Teil dazu beitragen, dass Frieden ist in der Welt. Herr, wir bitten dich für all die Menschen, die auf der Flucht sind, für die Menschen in Griechenland, erbarm du dich. Herr, wir bitten dich auch für uns selber, für die Familien, in denen wir wohnen. Du weißt, was uns beschäftigt und bewegt, und wir legen es in deine Hände. Herr, wir bitten dich für die Menschen, die krank sind. Du weißt, an wen wir denken und um wen wir uns Sorgen machen. Wir legen sie an dein Herz. Herr, wir bitten dich für die Menschen, die im Streit leben und nicht wissen, wie man wieder aufeinander zugehen soll. Herr, wir bitten dich für alle, die der tiefe Kummer plagt und die vielleicht niemand haben, dem sie das erzählen können. Tu uns die Augen und das Herz auf füreinander, dass wir wissen, dass wir miteinander unterwegs sind an deiner Hand. Herr, wir legen dir das in die Hände, was uns in dieser kommenden Woche erwartet. Das, worauf wir uns freuen und das, was uns Angst und Sorgen macht. Lass es uns erleben, dass du mitgehst. Und alles, was uns bewegt, das legen wir dir in die Hände mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Wir singen das Monatslied aus dem Roten Liederbuch 939, Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Thank you. Herzliche Einladung, jetzt noch auf einen Schluck Kaffee da zu bleiben. Wäre schön, wenn man miteinander ins Gespräch kommt, wobei ich wie immer jetzt rüber muss nach Oberiflingen. Herzlichen Dank fürs Opfer vom letzten Sonntag für die eigene Gemeinde, 191,70 €. Und dann möchte ich Sie einladen für den Himmelfahrtstag nach Unteriflingen. 10 Jahre Renovierung Unteriflingen der Kirche feiern wir. Zeit ist schnell vergangen. Für uns war es geschickt als Pfarrer. Wir sind hier gekommen, als die Kirche schon renoviert war und haben das schon genießen können. Wir haben im Kirchengemeinderat beschlossen, dass wir einen gemeinsamen Gottesdienst in Unteriflingen machen um 10.15 Uhr. Wäre schön, wenn auch Schopflocher rüberkommen als Zeichen, dass wir als Gesamtgemeinde zusammengehören. Es wird eine Taufe auch noch in diesem Gottesdienst stattfinden. Anschließend laden wir zum Mittagessen Kaffee und Kuchen ein. Wer einen Kuchen spenden will, der möge sich beim Daniel Kepler in Unteriflingen melden. Hier in Schopfloch findet dann am kommenden Sonntag Gottesdienst wieder um 9 Uhr statt. Und zwar deshalb, weil wir den Himmelfahrtstag mitzählen. Deshalb heute um 9 und nächste Woche auch nochmal. Am Samstag findet hier eine kirchliche Trauung statt und ich bitte Sie, dass Sie sich erheben. Am Samstag werden hier um 14 Uhr kirchlich getraut Thomas Schmid und Katja, geborene Asprion aus Bittelbronn. Vater im Himmel, wir bitten dich für Thomas Schmid und Katja Asprion. Begleite sie auf ihrem gemeinsamen Weg. Lass sie deine Liebe erfahren und stärke ihre Liebe zueinander in guten und in schweren Tagen. Amen. Im Stehen singen wir als Segenslied 170,1, die erste Strophe. Geht in diesen Tag als Gesegnete unseres Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.